Wenn jemand ein Weichteilsarkom Diagnose bekommt, ist die Verwirrung meistens erstmal richtig groß, weil wer kann sich denn darunter schon etwas vorstellen? Wenn man eine Brustkrebs- oder Darmkrebs-Diagnose bekommt, das ist ja schon eher etwas, was man sich vorstellen kann und auch weiß, was dann als nächstes passiert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit Herrn Professor Kasper darüber zu sprechen. Sie sind hier der ärztliche Geschäftsführer des Mannheim Cancer Centers und auch der Koordinator des Sarkom-Zentrums hier in Mannheim. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Daher meine erste und einfache und direkte Frage: Was ist denn ein Weichteil- bzw. Weichgewebesarkom?
Ja, ein Weichteilsarkom ist letzten Endes ein bösartiger Weichgewebetumor, der prinzipiell aus allen möglichen Geweben hervorgehen kann. Das kann Bindegewebe sein, Stützgewebe sein, Muskulatur, Fettgewebe. Und damit grenzen sich die Weichteilsarkome auch klar ab von den Tumoren, von den Karzinomen, die in den Organen oder den Drüsen entstehen, wie in der Lunge, im Darm, Brustdrüse. Der Begriff letzten Endes Sarkom kommt sogar aus dem Griechischen, heißt Fleisch. Mhm. Und damit umschreibt er eigentlich das, was wir so als Stützgewebe, Bindegewebe bezeichnen. Das sind die Orte oder das sind die Zellen, wo sich diese Weichteilsarkome entwickeln.
Also der Unterschied, also jetzt meine erste Frage ist natürlich dann, ist das dann überhaupt Krebs oder ist es nicht Krebs?
Natürlich ist es ein bösartiger Tumor.
Okay.
Wobei wir durchaus, der Begriff Weichgewebetumor umschreibt erstmal nur eine Schwellung, eine Raumforderung und sagt noch überhaupt gar nichts darüber aus, ob das jetzt gut oder bösartig ist. Das müssen wir eigentlich erst herausfinden.
Okay.
Aber der Begriff Weichteilsarkom ist die bösartige Variante dieses Weichgewebetumors.
Jetzt hatten Sie es ja schon ein bisschen gesagt, aber ich wollte dann trotzdem mal ein bisschen im Detail reingucken. Deswegen habe ich hier mal ein Bild mitgebracht, wo wir sozusagen alle möglichen Strukturen vom Menschen sehen. Und das Erste, was wir hier sehen, ist sozusagen das menschliche Skelett. Und da hätte ich jetzt so spontan gesagt, nee, also da kann ja kein Weichgewebetumor dran sein, ne? Weil das Skelett ist ja hart, ne?
Genau, wir unterscheiden ja da bei den Sarkomen insgesamt. Es gibt die Knochensarkome, ja. die tatsächlich vom Skelett, also von Knochen ausgehen können. Aber wir sprechen jetzt ja hier wirklich nur über die Weichgewebe, Weichteilsarkome. Okay. Und die können tatsächlich auch nur von dem Weichgewebe, vom Stützgewebe
genau.
entstehen.
Dann sehen wir dann hier als nächstes eben den Muskelmann, wo wir eben viele Muskeln und Sehnen drauf sehen. Und da könnte dann tatsächlich von diversen Strukturen was kommen, oder?
Genau, das ist oft die Muskulatur, aber eben auch Fettgewebe, Bindegewebe. Das ist hauptsächlich an den Extremitäten, hier vor allem die untere Extremität, Oberschenkel, Unterschenkel, aber auch obere Extremitäten. Aber es sind eben alles das, was wir als Weichgewebe oder Stützgewebe bezeichnen.
Lunge ist dann ja sozusagen außen vor, ne? Aus der Lunge entstehen keine Sarkome, ne?
Nicht primär. Die Lunge spielt eine wichtige Rolle, aber eher im Rahmen von einer Metastasierung, ja. aber nicht primär bei den Sarkomen.
Und wie ist es mit den Blutgefäßen?
Blutgefäße können genauso, also es gibt Sarkome, die von Gefäßen ausgehen, von Blutgefäßen, das ist auch durchaus eine Möglichkeit.
Okay, und jetzt haben wir noch mehrere, also jetzt haben wir auch noch das Nervensystem.
Auch vom Nervengewebe gibt es Sarkome.
Tatsächlich? Okay. Wie ist es mit den Lymphbahnen?
Ja, die Lymphbahnen sind jetzt nicht primär Ausgangspunkt von Sarkomen. Aber wie gesagt, sie können prinzipiell eigentlich von all diesen Geweben ausgehen.
Aber das ist natürlich tatsächlich schon jetzt überraschend, in welchem Ausmaß, von wie vielen unterschiedlichen Strukturen die kommen können. Also ich glaube, das war jetzt schon mal wichtig, da mal einen guten Überblick zu bekommen. Genau, vielen Dank dafür. Dann gehen wir jetzt sozusagen noch mal tiefer rein. Das war jetzt auf dem Bild gerade nicht zu sehen, aber das Thema Fett und Fett im Körper ist ja auch relevant, ne?
Fettgewebe ist eine der häufigsten Subtypen, die sogenannten Liposarkome, die von den Fettzellen ausgehen, finden sich dann sehr häufig im Bauchraum, was schlichtweg daran liegt, dass da relativ viele Fettzellen sind, aber auch finden sich durchaus auch an den Extremitäten, Armen, Beinen.
Mhm. Genau, dann ist noch mal so ein bisschen die Frage, jetzt hatten Sie es schon leicht angedeutet, wo treten denn die Weichgewebesarkome in erster Linie auf?
Wie gesagt, sie können prinzipiell in diesem Stützgewebe eigentlich überall im Körper auftreten.
Ja.
Und wir haben einfach prozentual gewisse Regionen, wo wir sie häufiger finden und weniger häufig finden. Die häufigste Lokalisation sind tatsächlich die Extremitäten, also die untere, die Beine und die obere Extremität, die Arme. Und dann finden wir sie in kleineren prozentualen Anteilen, aber letztlich über den gesamten Körper eigentlich verstreut.
Und ich glaube, das ist auch schon wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Problem. Ne? Weil ich glaube, dass kaum ein Arzt irgendwie Bösartigkeit in den Beinen und Armen erwartet. Ne?
Genau,
wir gucken immer auf die Organe und weiß ich was, aber Beine und Arme, ja, glaube ich, haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Ne?
Genau, und das Problem liegt auch darin, dass damit der Patient mit einem Verdacht auf ein Sarkom bei jedem Arzt landen kann.
Mhm.
Das kann eben beim Orthopäden sein, das kann beim niedergelassenen Chirurgen sein, das kann aber auch, wenn das jetzt im Kopf-Hals-Bereich ist, das kann beim HNO-Arzt sein, das kann beim Augenarzt sein. Und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, was ja mit der Seltenheit der Sarkome letzten Endes zu tun hat. Viele Sarkompatienten primär bei Ärzten auftauchen oder erstmals aufschlagen, die vielleicht damit nicht viel anfangen können oder einmal im Leben ein Sarkom sehen.
Und ich glaube, das Thema Seltenheit, das war jetzt auch schon das nächste gute Stichwort. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf ein ganz tolles Paper gestoßen. Da habe ich mal geschaut und festgestellt, Sie haben es mitgeschrieben mit Ihren Kollegen hier. Und dann kann man wirklich schön erkennen, wie selten es also tatsächlich ist, denn selbst im Alter, wo dann die Quote doch ansteigt, ist sie noch wirklich so irgendwie so bei 10% von anderen Krebserkrankungen. Ne?
Genau, also wir haben, wie gesagt, insgesamt seltene Erkrankung, keine Frage. Wir gehen davon aus, dass Weichteilsarkome nur etwa 1% aller Tumorerkrankungen im Erwachsenenalter ausmachen.
Also Tumor aber jetzt im Sinne von bösartig, ne?
Von bösartigen Tumorerkrankungen, genau.
Ja.
Es gibt sogar so eine Zahl, die wir auch auf europäischer Ebene festgelegt haben. Man nennt eine Tumorerkrankung, eine bösartige Tumorerkrankung dann selten, wenn die Inzidenz, das ist das Auftreten, weniger als 6 Fälle pro 100.000 Einwohner und im Jahr ist.
Also ich nehme 100.000 Einwohner, die eigentlich gesund sind oder andere Krankheiten haben, keine Ahnung was, also nicht nur Krebserkrankte, sondern ganz allgemein. Und dann von denen weniger als 6.
Genau.
Okay.
Innerhalb von einem Jahr.
Innerhalb von einem Jahr. Okay.
Genau.
Ah ja, das ist wirklich wenig.
Und dann kommt noch die Schwierigkeit dazu, dann ist der Begriff Weichteilsarkom nicht mal nur eine Erkrankung, sondern es ist eigentlich ein Sammeltopf aus ganz unterschiedlichen Erkrankungen. Nämlich je nachdem, von welchem Gewebe das Sarkom eben kommt, unterscheiden wir ganz viele verschiedene Subtypen.
Ja.
Die WHO, also die Klassifikation, unterscheidet da bis zu 150 verschiedene Subtypen. Und das schafft natürlich bei der sowieso schon seltenen Erkrankung noch mal eine weitere Diversifizierung.
Und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung.
Genau.
Und ein Punkt, was mir hier aber auch aufgefallen ist, wenn ich das hier anschaue, dass im Gegensatz, ich habe dann extra auch noch mal das Bild mitgebracht vom Lungenkrebs, wo man eben sieht, wie viel mehr Fälle da sind.
Ja.
Aber da sieht man eben auch, dass Lungenkrebs so eben erst anfängt überhaupt, ich sag mal, die allerersten ganz kleinen Fälle so mit 35 bis 39 und davor ist wirklich einfach nichts, ne? Ist vollkommen leer. Und ich glaube, was hier aber eben auch auffällig ist, dass sogar bei den kleinen Kindern eine relativ große Inzidenz ist, aber auch bei Jugendlichen durchgehend durchgehend schon eine gewisse Inzidenz da ist.
Wir haben tatsächlich einen Peak im ganz jungen Alter, also bei Säuglingen und wirklich kleinen Kindern.
Ja.
Und was die Erwachsenen angeht, da ist der Häufigkeitsgipfel aber klar im höheren Lebensalter, also hier so ab 60, 65. Aber, wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt keine Null. Also auch die jüngeren Patienten, auch die Kinder, Jugendliche sind davon betroffen. Was allerdings dann häufig nicht nur Weichgewebesarkome sind, sondern gerade im jugendlichen Alter finden wir sehr häufig auch die Knochen.
Wobei das hier ist tatsächlich, bezieht sich ja tatsächlich auf Weichteil.
Das bezieht sich jetzt hier nur auf die Weichteilsarkome.
Ja, genau. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, warum im Alter mehr Männer als Frauen daran erkranken?
Eigentlich nicht. Also die Geschlechterverteilung ist relativ 1:1. Es ist tatsächlich ein leichter Überhang zu den Männern. Der ist aber nicht so arg deutlich. Was man noch sagen kann, Risikofaktoren. Gibt es denn Risikofaktoren? Eigentlich so keine speziellen. Also die meisten entstehen, wie wir sagen, sporadisch. Es gibt aber Dinge wie Bestrahlung, chemische Substanzen, die können tatsächlich nach Jahren unter Umständen ein Weichteilsarkom oder ein Sarkom generell induzieren. Und es gibt auch in seltenen Fällen Sarkome, die eben erblich sind, die mit sogenannten hereditären, also erblichen Syndromen einhergehen. Aber das sind wirklich seltene Fälle.
Und die sind aber dann klar bekannt? Also das ist
die sind klar bekannt.
Okay, und das heißt, wenn also ich jetzt dann so eine Erkrankung hätte, dann müsste ich auch sozusagen mich um meinen Nachwuchs Sorge machen? Okay,
weil dann gibt es Möglichkeiten der Beratung. Also okay. Jedes Zentrum bietet humangenetische Beratungen okay. an, wie wir hier auch. Und dann kann man entsprechend sich da beraten lassen.
Und jetzt ist ja ein Thema auch, und ich glaube, deswegen passiert ja auch mal wieder manchmal so Konfusion, schlechte Beratung oder schlechte Behandlung von Patienten, weil es ja eben auch, wie wir Sie schon am Anfang gesagt haben, ganz viele gutartige Weichteil-Tumore gibt.
Genau.
Wie ist da ungefähr die Relation zwischen gutartig und bösartig?
Also wie gesagt, der Begriff Weichgewebetumor ist erstmal völlig wertfrei. Das kann gutartig oder bösartig sein. Ja. Es ist einfach eine Schwellung, eine Raumforderung, die wir sehen oder vielleicht auch nicht sehen, weil sie in der Tiefe ist. Das Verhältnis und das Problem ist, die Gutartigen sind weit, weit häufiger als die Bösartigen. Also das Problem aus meiner diagnostischen Sicht. Ja. Man kann ungefähr davon ausgehen, 100 Raumforderungen, auf 100 Raumforderungen kommt ein Sarkom. Mhm. Und das ist genau das Problem für den niedergelassenen Chirurgen oder generell in der Primärdiagnostik. Wir haben sehr, sehr viel mehr gutartige Tumore als letztlich die Sarkome. Und das Sarkom rauszufischen, das ist letzten Endes die Kunst.
Also ich habe jetzt ein Bild mitgebracht von einem Lipom, was ein gutartiges Fett, was ich glaube, da kennen wir fast alle jemanden, der das hat, ne?
Genau. Sehr häufig, treten viel auf und und das ist, wie gesagt, und das ist einfach das Problem. Die Gutartigen sind sehr, sehr viel häufiger und wirklich das bösartige Sarkom dann herauszufinden, herauszudiagnostizieren, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Mhm.
Aber wenn jetzt dann jemand sagt, ich habe jetzt ein bösartiges bei dir diagnostiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der falsch liegt, schon sehr, sehr niedrig, oder? Also ist es leicht, ist es überhaupt wahrscheinlich, dass ein Arzt, der das sich wirklich genauer angeschaut hat, ein gutartiges und bösartiges miteinander vermischt oder verwechselt?
Also ehrlich gesagt, rein vom klinischen Bild ist es nicht unbedingt möglich.
Ah, okay.
Also, weil wir haben, beide können, egal ob gut oder bösartig, können wachsen. Wir haben gewisse Hinweise, die eher für was Bösartiges sprechen. Ein sehr rasches Wachstum zum Beispiel, eine Schwellung, die aber keine Schmerzen macht. Mhm. Oder auch eine Schwellung, die eher in der Tiefe liegt. Das sind zumindest Hinweise, die eher für was Bösartiges sprechen. Aber letzten Endes ohne, da sind wir dann aber, glaube ich, schon bei einem nächsten Thema, ohne tatsächlich eine Probe zu nehmen, eine Gewebeprobe zu nehmen, kann ich nicht die Aussage eigentlich nicht wirklich definitiv treffen.
Okay, jetzt hatten Sie ja gesagt, es gibt 150 unterschiedliche Weichgewebesarkome. Jetzt wollte ich mal so ein bisschen mit Ihnen die berühmtesten oder häufigsten mal zusammen anschauen. Und ich glaube tatsächlich, eins, was wirklich sehr, sehr häufig ist, ist das aus dem Fettgewebe.
Genau, Liposarkome. Aus dem Fettgewebe gehören sicherlich mit 20-25% in dieser ganzen Gruppe zu den häufigsten. Und sie treten typischerweise da auf, wo eben viel Fettgewebe ist, nämlich im Bauchraum, und aber auch an den Extremitäten, an Armen und Beinen.
Und jetzt muss ich die ganz blöde Frage stellen. Jemand, der dicker ist, also der mehr Fett im Körper hat, hat er ein höheres Risiko?
Hat damit nichts zu tun.
Hat damit gar nichts zu tun?
Hat damit gar nichts zu tun.
Okay. Dann gibt es ja noch eine oder weitere Sorte, die aus den Muskeln entsteht.
Genau, das sind die sogenannten Leiomyosarkome, ist der zweithäufigste Typ, die in der Muskulatur entstehen. Da gibt es unterschiedliche Arten von Muskulaturen. Das können die Muskeln sein, die quasi an unserem Skelettsystem sind, also die an den Armen, Beinen für die Bewegung zuständig sind. Das kann aber auch die glatte Muskulatur sein, die an Organen, Blutgefäßen ist und da Muskelfunktionen übernimmt. Von beiden unterschiedlichen Subtypen können die letzten Endes entstehen.
Offensichtlicherweise passiert es auch recht häufig, dass undifferenziert, oder wie heißt es dann, muss ich selber nachgucken, pleomorphes Sarkom.
Genau,
undifferenziertes pleomorphes Sarkom. Was heißt denn das?
Genau, das ist der Topf, den wir nicht einer bestimmten Zellart zuordnen können.
Ja.
Also letzten Endes geht es ja, oder was der Pathologe macht, wenn er sich die Probe anschaut unter dem Mikroskop, er guckt, welchem Zelltyp kann ich diese Tumorzelle zuordnen.
Okay.
Und dann bleibt ein nicht kleiner prozentualer Anteil, sind auch so 20-25% von Tumorzellen, die wir einfach nicht einem bestimmten Zelltyp zuordnen können. Und die nennen wir undifferenzierte pleomorphe Sarkome.
Aber man weiß zumindest immerhin noch so viel, dass es tatsächlich ein Sarkom ist und irgendwie aus dem Stützgewebe gekommen
ist.
Ne?
Dass es von der Art von Gewebe kommt.
Okay.
Die treten typischerweise eher bei im Älteren, also bei älteren Erwachsenen auf, können von der Lokalisation her auch an den Extremitäten sein.
Und dann kommt jetzt nochmal ein ganz besonderes, auch da finde ich den Namen sehr schwierig, Synovialsarkom.
Genau, Synovialsarkome sind Sarkome, die aus dem Gewebe um die Gelenke herum entstehen, sozusagen. Und das ist eine Flüssigkeit, die wir die Synovia, wie wir die nennen. Und das ist die typische Lokalisation, wo diese Art von Sarkomen entstehen. Damit häufig sehr, sehr schwierig, weil sie natürlich an
mehreren Strukturen dran
genau,
sind.
Genau, an so. Strukturen sind, die einfach schwierig auch operativ und anderweitig anzugehen sind. Ist übrigens auch ein Subtyp, den wir vorwiegend bei jungen Erwachsenen finden.
Okay, und in welche Gelenke sind da meist betroffen?
Kann Kniegelenk sein, können alle jegliche Gelenke sein, Schultergelenk, sind durchaus typische Lokalisationen.
Ah, okay. Und dann haben wir noch eins, und eigentlich gehört das gar nicht so richtig in diese Gruppe hier rein. Ich muss offen gestehen, ich bin da auch so ein bisschen am Kämpfen, wo bringe ich es jetzt unter? Das ist das sogenannte GIST. Wofür steht denn überhaupt GIST?
Genau, GIST steht für gastrointestinale Stromatumoren. Die packt man auch in diese Gruppe der Weichgewebe, Weichteilsarkome. Was eigentlich von der Herkunft her nicht so ganz richtig ist. Sie kommen nämlich nicht von diesem Stützgewebe wie alle anderen, sondern sie kommen von den sogenannten interstitiellen Zellen. Das sind die Zellen im Verdauungstrakt, die dafür für die Koordination der Darmbewegungen zuständig sind. Und aus diesen Zellen entstehen GIST, ist also so ein bisschen ein speziell umschriebener Typ, Häufigkeitspeak so zwischen 50 und 70 Jahren, also auch eher im höheren Erwachsenenlebensalter. Ist aber auch kein seltener Typ, macht auch insgesamt 20% aller Weichgewebetumoren aus.
Ah, okay.
Bösartigen Weichgewebetumoren.
Und das ist aber definitiv nicht Darmkrebs. Also Darmkrebs ist was ganz anderes als das. Okay.
Genau. Entstehen aus ganz unterschiedlichen Zellen in der Darmwand sozusagen.
Okay. Und wie wir schon gesagt haben, es gibt auch noch ganz viele andere, aber da wollen wir dann vielleicht irgendwann demnächst mal drauf eingehen, über die ganz, ganz, ganz seltenen Sorten. Genau, und jetzt ist ja eigentlich so die Hauptfrage, und das hatten wir ja gleich am Anfang des Gesprächs ja schon mal kurz angedeutet, was sind denn so Symptome, auf die eigentlich ein Patient achten sollte, aber eben auch, jetzt hatten Sie ja schon gesagt, so viele Ärzte, die da irgendwie involviert sind, die dann vielleicht ein bisschen die Alarmglocke läuten lassen sollten, vielleicht könnte das ein Weichgewebesarkom sein.
Also typischerweise fällt das Weichgewebesarkom halt durch eine Schwellung auf. Es ist eine Raumforderung jeglicher Art, kann wie ein Lipom aussehen, letzten Endes und wo wir erstmal gar nicht wissen, was ist das eigentlich. Das Problem ist, wie gesagt, diese Zuordnung gutartig, bösartig. Wir wissen, es gibt eigentlich viel mehr gutartige dieser Raumforderungen und letztlich müssen wir rauskriegen, handelt es sich da um ein Sarkom oder eben nicht. Es gibt so ein paar Hinweise, hatte ich ja auch schon mal angedeutet, die eher für was Bösartiges sprechen, ein sehr rasches Größenwachstum zum Beispiel von dieser Raumforderung oder die bösartigen Varianten haben häufig keine Schmerzen. Wir haben eine Schwellung, aber die tut nicht weh. Wir haben häufig auch Schwellungen, die eher in der Tiefe liegen, die man vielleicht auch gar nicht von außen sieht, die man vielleicht noch tasten kann, aber gar nicht sieht. Und letztlich muss man dann einfach den nächsten Schritt gehen, sonst kommt man nicht weiter. Und der erste Schritt ist erstmal eine Bildgebung. Mhm. Also ich muss mir einfach ein Bild machen, was ich da sehe. Und da gibt es einen klaren Standard, das ist eigentlich die Magnetresonanztomographie.
Aber das ist ehrlich gesagt, wo ich immer so denke, bis man da überhaupt mal hinkommt. Ne? Und also auch was Sie gerade zuletzt sagten, nicht, dass halt oftmals die Schwellung von außen gar nicht sichtbar ist. Nämlich mal oftmals wachsen die Tumoren ja mit erstaunlicher Größe hinein in den Körper und nicht heraus aus dem Körper. Und ich frage mich immer, weil wir alle wissen ja, bis man endlich mal einen Termin kriegt für einen Kernspinner, ist wirklich viel Wasser den Neckar runtergeflossen. Ja? Und gibt es nicht irgendwie leichte, einfache, keine Ahnung, Ultraschall? Kann man auf Ultraschall das sehen oder nicht?
Ja, es gibt, natürlich geht es rascher und billiger, aber der Ultraschall mag einen gewissen Hinweischarakter geben. Mhm. Also was weiß ich, denken wir mal an ein Weichgewebesarkom im Bauchraum. Mhm. Das kann, wie Sie auch schon so ein bisschen angedeutet haben, das kann tatsächlich ohne irgendwelche Beschwerden machen, zu einem relativ großen Tumor schon heranwachsen, ohne dass man es überhaupt bemerkt oder dass es der Patient überhaupt bemerkt. Also ja, Ultraschall kann einen Hinweischarakter haben, aber es ersetzt niemals die adäquate Schnittbildgebung und das ist tatsächlich die Magnetresonanztomographie.
Also mein Punkt ist einfach der, ich glaube, dass für Patienten ist oftmals, und da spreche ich leider Gottes wirklich aus eigener Erfahrung, es ist so schwer, einen Arzt zu finden, der einen dann nachher dahin schickt und dann auch noch tatsächlich, dass man irgendwie einen Termin tatsächlich kriegt, ja. Und wenn man das auf dem Ultraschall schon mal sehen würde, dann wäre die Motivation, einen dann zum nächsten Schritt zu schicken, ja deutlich höher.
Klar.
Als wenn man nur sagt, ah, ich fühle mich so komisch. Und
ja, aber wichtig ist, es sollte definitiv nicht bei dem Ultraschall bleiben.
Ja, also nee, das ist klar. Das ist klar.
Ich brauche dann wirklich eine vernünftige Diagnostik.
Ja, genau. Okay. Kernspintomographie ist definitiv ganz klar. Gibt es Fälle, wo man eher ein CT machen würde? Oder?
Also tatsächlich kann man die Weichgewebetumoren besser mit der Magnetresonanztomographie beurteilen. Also das ist tatsächlich der Goldstandard.
Okay, also das heißt, der Arzt, der sagt, das müsste man sich mal genauer angucken, der sollte dann das einem anschicken. Okay. Und wenn man dann diese Bildgebung hat und dann sieht man da drauf, dass da eine Raumforderung, wie man immer so schön sagen ist, also oder abgekürzt Tumor, wie geht es denn dann weiter?
Genau, ich meine, wenn dann der Verdacht besteht, dass da ein Tumor da ist, dann der nächste Schritt ist die Histologiegewinnung. Also das, was wir als Biopsie, Gewebeprobe, Entnahme bezeichnen. Okay. Wir machen mit einer feinen Nadel, entnehmen wir ein kleines Gewebestück quasi aus diesem Tumor. Und das wird dem Pathologen geschickt und der hat dann die Aufgabe, die Diagnose zu stellen. Und ja.
Und ich glaube, jetzt sind wir hier gerade in dem Bereich wirklich so definitiv an den Punkt angekommen, wo die klare Nachricht ist, wenn es ein Verdacht auf ein Sarkom ist, dann sollte man zu einem Sarkomzentrum gehen. Ne? Und ich sag mal, in diesem Ablauf, in dieser Geschichte, wo ist denn der Punkt, wo man dann wirklich sowohl dem entsendenden Arzt wie auch dem Patienten wirklich ganz klar sagen muss, jetzt ist Schluss, jetzt gehe bitte zu einem Sarkomzentrum. Wann sollte das ungefähr passieren?
Eigentlich sollte es so früh wie möglich passieren. Im Prinzip empfehlen wir sogar, wenn möglich, vor der Biopsie. Mhm. Weil auch die Art und Weise, wie die Biopsie gemacht wird, der Zugang, der für die Biopsie gemacht wird, kann unter Umständen ganz wichtig sein für die dann anstehende Operation. Mhm. Weil wenn ich die Operation dann durchführen muss, dann muss ich den Kanal, durch den die Biopsie gemacht wird, den muss ich mit entfernen. Mhm. Und wenn die jetzt irgendwie unglücklich das gemacht wurde, dann muss ich unter Umständen eine viel größere Operation machen, als eigentlich notwendig wäre. Also das nur so als ein Beispiel. Mhm. Wir sind ganz klare Empfehlungen, die Patienten so früh wie möglich an die Zentren schicken. Eigentlich schon vor der Biopsie, wenn der Verdacht in der Bildgebung besteht für ein Sarkom, dann ist es eigentlich schon der erste Schritt. Und wie gesagt, die Empfehlung liegt schlichtweg an der Seltenheit. Viele Kolleginnen und Kollegen, die halt so einen Tumor nicht so häufig sehen, haben einfach nicht die Erfahrung, die Expertise. Das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Das ist schlichtweg so. Das liegt einfach an der Seltenheit. Aber dafür haben wir ja die zertifizierten Zentren. Und das ist sicherlich der Vorteil drin, die Patienten dorthin zu schicken, wo einfach die gewisse Erfahrung, Expertise ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Pathologen.
Okay, ja klar, insbesondere wahrscheinlich.
Ins ganz Besondere. Ja. Also auch da ist es ja manchmal nicht nur schwierig, die Diagnose an sich zu stellen, sondern dann auch den richtigen Subtyp zu diagnostizieren, der ja auch für die Therapie, für die Auswahl der Therapie manchmal ganz entscheidend sein kann.
Und jetzt nochmal zu den Sarkomen. Also hier sind wir ja in Mannheim, hier in einem Sarkomzentrum. Wie finde ich denn Sarkomzentren?
Also es gibt seit 5 Jahren über ein System in Deutschland, was über die Deutsche Krebsgesellschaft organisiert wird, ein Zertifizierungssystem, gibt es auch zertifizierte Sarkomzentren. Da kann man sich informieren.
Also ich google einfach nach zertifizierten.
Genau, es gibt eine sogenannte Oncomap, wo alle Zentren, nicht nur die Zentren für Sarkome, auch für Darmkrebs, für Lungenkrebs und so weiter, für die Häufigen aufgeführt sind. Und da kann ich genau sehen, wo die Sarkomzentren sind in Deutschland. Mhm. Wir haben im Moment ungefähr so 20 zertifizierte Zentren, eigentlich auch verhältnismäßig regelhaft über Deutschland verteilt.
Okay.
Und genau, das ist relativ einfach herauszukriegen.
Und das ist dann aber auch, wenn habe ich eins gefunden, dann kriege ich auch einen Termin dann hier. Oder ist es jetzt so, dass man dann auch da dann wieder...
Ja, wir haben als zertifiziertes Sarkomzentrum eigentlich die Verpflichtung, neue Patienten innerhalb von 5 Tagen zu sehen.
Oh, wow. Ah,
das mag in der Praxis nicht immer funktionieren, aber wir sind natürlich bestrebt, neuen Patienten
5 Tage,
sehr schnell einen zeitnahen Termin zu geben.
Oh, das klingt sehr gut. Und jetzt hatten wir so ein bisschen davor, vorher schon gesprochen, dass Sarkome ja, sag mal, im Summe nicht unähnlich sind wie Krebserkrankungen, das heißt so die typischen Therapieschritte, was macht man so typischerweise?
Genau, die typischen Therapieschritte sind natürlich Dinge, die wir auch bei anderen, bei Karzinomen machen. Es ist im Wesentlichen ein Zusammenspiel aus Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie. Mhm. Wir sprechen immer von der sogenannten multimodalen Therapie, also ein Sarkom wird selten nur operiert oder nur chemotherapiert oder nur bestrahlt. Es ist meistens ein Zusammenwirken aus den verschiedenen Modalitäten. Mhm. Und das besprechen wir. Dafür gibt es Tumorboards, Tumorkonferenzen, wo Vertreter aus den einzelnen Disziplinen zusammensitzen und eben dann versuchen, die optimale Therapie festzulegen.
Okay. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Leute wirklich diese Spezialisierung haben, dass jetzt eben nicht nur ein Arzt Ahnung von Sarkomen hat, sondern die anderen Kollegen dann eben auch davon. Ne?
Und da gibt es dann einfach die verschiedenen Bausteine. Klar, das Kernstück ist der Sarkomtherapie ist immer die Operation. Ich will natürlich möglichst radikal und komplett den Tumor entfernen. Und das spielt auch für die Prognose der Patienten eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Ich habe dann noch andere Therapien, die zum einen flankierend sein können, also Chemotherapie kann ich beispielsweise vor oder nach der Operation durchführen, prä-postoperativ. Mhm. Der wesentliche Stellenwert der Chemotherapie ist natürlich dann eher die fortgeschrittene, also die metastasierte Situation. Mhm. Ähnliches ist es auch für die Strahlentherapie, die hat ihren Einsatz vor allem flankierend zur OP, also auch vor oder nach der Operation und dient im Wesentlichen dazu, das Rezidiv, das so ein Sarkom wieder auftritt, wenn wir es entfernt haben, das möglichst zu reduzieren.
Und solche Sachen wie Immuntherapien und so, kommen die auch schon zum Einsatz? Oder?
Ja, also Immuntherapien spielt leider bei den Weichgewebesarkomen bei weitem noch nicht so eine Rolle wie bei vielen anderen Tumorentitäten. Okay. Es gibt eigentlich nur sehr wenige Subtypen, von denen wir wissen, dass Immuntherapie wirksam ist.
Also und genau, das ist der Punkt. Es spielt deswegen keine Rolle, weil es nicht funktioniert.
Genau. Okay. Es funktioniert für die meisten Subtypen scheint es nicht zu funktionieren, aber es gibt bestimmte Subtypen, wo tatsächlich Immuntherapie eine Rolle spielt. Mhm. Aber das sind wirklich Nischen. Und dann haben wir noch das Thema klinische Studien. Klar, klinische Studien sind immer dann eine Option, wenn ich eigentlich die zugelassenen üblichen Standardtherapien, die ich einsetzen kann, ausgereizt haben. Wenn ich da am Ende bin, dann habe ich die Möglichkeit, mit Studien halt neue innovative Therapieansätze den Patienten noch anzubieten.
Und klar, das ist jetzt eine sehr, sehr weit gefasste Frage, weil wir jetzt halt wirklich über diese ganze Sammlung von unterschiedlichen Weichgewebesarkomen sprechen. Aber so typischerweise, wie lange dauert so eine Therapie, bis man die Leute dann wieder nach Hause schickt?
Also was man definitiv sagen kann, es ist keine kurze Therapie, die innerhalb von einem Tag abgeschlossen ist.
Das
ist
nicht der Fall.
Es ist in der Regel tatsächlich eine Therapie über mehrere Wochen oder gar Monate. Mhm. Das hängt, wie gesagt, ein bisschen davon ab, welche Modalitäten, welche Bausteine, sage ich mal, alle zum Einsatz kommen. Wenn das eine Operation mit nachgeschalteter Strahlentherapie gefolgt noch von einer Chemotherapie ist, dann kann sowas natürlich über Monate unter Umständen auch gehen.
Wir machen ja diese Filme, weil wir eben den Patienten die Möglichkeit geben wollen, sich möglichst gut zu informieren und dann halt auch, sag mal, in diesen ganzen Entscheidungsprozess auch mit einsteigen zu können mit den Ärzten. Wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, was denn die Patienten wissen sollten, also was Ihnen wichtig wäre, auch gerade im Dialog und Diskussion mit Patienten, was wäre denn das?
Ganz klare Aussage, Weichteilsarkome sind eine seltene Tumorerkrankung, bösartige Tumorerkrankung, die in Expertenhände gehört.
Wunderbar, dass Sie dann heute als Experte uns zur Verfügung stellen. Also das war jetzt wirklich nochmal eine wichtige Feststellung, eben das Thema Experten. Also vielen Dank, dass wir mit Ihnen, Herr Professor Kasper, heute einen Experten hier vor der Kamera hatten. Wir wollen ja auch weitere Weichgewebesarkome dann nochmal genauer anschauen. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig für die Betroffenen, für die Patienten, auch dann nochmal ihre eigene konkrete Erkrankung sich dann auch nochmal anhören oder anschauen zu können, was denn da passiert. Also ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.